Ja, guten Morgen. Am Karfreitag werden die letzten Stunden aus dem Leben Jesus Christus auf dieser Erde betrachtet. Ein besseres Gesamtbild über Jesu letzte Worte oder besser gesagt über letzte Sätze, bevor er am Kreuz stirbt, bekommt man, wenn man die Evangelien, alle vier Evangelien zusammenführt, zusammenstellt. Und das sind nicht nur vier Erzähler, die unterschiedliche Akzente setzen, sondern sieben verschiedene letzte Worte, die uns jeweils aus einer anderen Perspektive das Geschehen am Kreuz vervollständigen. Da ist zum Beispiel im Lukas-Evangelium: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und genauso bei Lukas: Amen, sage ich dir heute noch, wirst du mit mir im Paradiese sein. Und die Worte, die wir heute gehört haben aus dem Johannes-Evangelium: Frau, siehe, das ist dein Sohn, und siehe, das ist deine Mutter. Dann ist bei Markus und bei Matthäus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Worte aus dem Psalm 22. Und dann haben wir heute auch gelesen, Jesus sagt: mich dürstet. Es ist vollbracht. Und auch bei Lukas: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Von diesen sieben Worten oder Sätzen finde ich den Satz: es ist vollbracht, am wichtigsten. Während sich alle anderen Worte entweder auf Christus selbst, den himmlischen Vater, auf die Einzelpersonen wie die Initiatoren der Kreuzigung und die Täter, auf Johannes, auf Maria oder den reuigen Übeltäter bezogen, bezieht sich das, es ist vollbracht, auf jeden Einzelnen. Egal wie alt, egal wie jung, ob heilig oder Sünder. In deutscher Sprache ist ein kurzer Satz. Und im Griechischen ist es nur ein Wort: Tetelestai, vollbracht, einfach übersetzt. Deswegen habe ich die Predigt heute genannt mit einem Wort: vollbracht. Dieses Wort vollbracht, welch eine tiefgründige Wahrheit über die Erlösung drückt das aus. In Griechenland wurde dieses Wort auch benutzt, um Rechnungen zu bezahlen. Das bedeutete restlos bezahlt. Jesus hat dieses Wort nicht geflüstert. Hier in Johannes-Evangelium lesen wir, er sprach. In Lukas-Evangelium lesen wir, Jesus rief laut, schrie laut. Jesus schrie laut, damit es alle hören können. Vollbracht. Spurgeon sagte dazu, dass dieses Wort von einer erstaunlichen Klarheit und Stärke des Geistes des Erlösers in den letzten Augenblicken des Todes zeugt. Das Leiden und der Schmerz des Todes führen gewöhnlich zu einem raschen Nachlassen der geistigen Fähigkeiten. Man kann seine Gedanken nicht so richtig mehr ordnen oder in Worte fassen, was man sich gemerkt oder verstanden hat. Ein Sterbender hat kein außergewöhnliches Gedächtnis und keine außergewöhnliche Einsicht. Doch die letzten Handlungen von Jesus waren bedeutungsvoll und bewusst, obwohl sein Leben unermesslich tief war. Sein Leiden war tief. Und welche Bedeutung hat denn dieses wichtige Wort vollbracht? Mit diesem Wort vollendet Jesus sein irdisches Wirken mit einem Sieg. Es ist allgemein bekannt, dass nicht ein guter Anfang, sondern ein gutes Ende, ein Abschluss krönt. Viele Menschen haben ihr Leben glänzend begonnen, angefangen, aber bedauernswert beendet. Ich möchte nur zwei Beispiele nennen, zum Beispiel der erste König Saul. Er hat seine Königschaft erfolgreich begonnen. Der Geist Gottes kam auf ihn herab und er prophezeite. Er kämpfte gegen Israels Feinde und war sehr erfolgreich. Trotz seiner auffälligen Erscheinung, man sagt, er war ein beeindruckend schöner Mann, von kräftiger Statur. Trotz dieser Erscheinung blieb Saul ein demütiger Mann. Er schenkte den respektlosen Haltung mancher Leute, die ihn ablehnten, keine große Bedeutung. Sein geistlicher Aufschwung war jedoch von kurzer Dauer. Er missachtete das, was der Prophet ihm aufgetragen hat von Gott. Er soll das Eigentum seiner Feinde vernichten. Aber er verschonte König Agag, der hingerichtet werden musste. Die Eitelkeit hatte ihn nach und nach hat über ihn Überhand genommen. Der Neid auf David Erfolge überwältigte ihn. Und Saul merkte, der Heilige Geist verließ ihn. Und er wurde zu einem skrupellosen Tyrannen, der gar nicht zurückschreckte, seinen eigenen Schwiegersohn töten zu versuchen. Als er in Not war, wandte er sich an eine Zauberin und ist in einem ruhmlosen Tod auf dem Schlachtfeld gestorben. Und dann kommt noch Salomo, der weiseste und gottesfürchtigste Mann auf Erden. Er begann seinen Lebensweg vielversprechend. Sein Name ist über 250 Mal in der Bibel erwähnt. Er verfasste die Bücher der Sprüche, Prediger und Hohelied. Die Bibel gibt am Ende seines Lebens jedoch eine eher traurige Zusammenfassung. Der Herr wurde zornig über Salomo, weil sein Herz sich dem Gott Israels, abgewandt hatte. Salomo vertraute nicht länger allein auf den Herrn, seinen Gott, wie sein Vater König David es getan hat. Diese beiden Beispiele der Helden derjenigen Zeit sollen uns zeigen oder überzeugen, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Ja, es ist nicht einfach, ein erfülltes Leben zu haben und es mit einem fröhlichen Akkord zu beenden. Ich weiß nicht, ich habe so gehört, ein Moll-Akkord ist ein traurig, ein Dur ist fröhlich. Wir machen unzählige Fehler, ob groß oder kleine Fehler. Und ich glaube, die wenigen von uns hätten den Mut zu sagen, wenn ich noch einmal leben dürfte, würde ich mein Leben genauso. Genauso würde ich wieder machen. Wir haben Gottes Erwartungen in vielerlei Hinsicht verfehlt und haben viel Zeit mit Belanglosigkeit vergeudet. Allein schon wegen Übertretungen der 10 Gebote hätten wir es verdient, wiederholt gesteinigt zu werden. Und selbst wenn wir unser Leben noch einmal leben dürften, hätten wir es nicht geschafft, fehlerlos zu leben. Es gäbe neue Sünden und neue Fehler. Jesus war der einzige Mensch in der Menschengeschichte, der es geschafft hat, ein fehlerloses Leben zu führen. Geboren in einem Stall führte er ein aufrichtiges Leben in armen Verhältnissen. Jesus war ein Segen für seine Familie, für seine Umgebung, für seine Nachbarn, Geschwister und andere Menschen. Und in allen Versuchungen hat er standgehalten. In den 40 Tagen Fasten in der Wüste widerstand er dem Satan, die physischen Bedürfnisse über die geistigen zu stellen. Aus allen ihm gestellten Fallen von den Hohepriestern, Pharisäern, kam er als sicherer Sieger hervor. Auch den Menschen, seinen Mitmenschen diente er in Würde. Er heilte Kranke und befreite Besessene von Dämonen und verkündete Gerechtigkeit. Und der Schar von treuer Jünger erklärte er so das Evangelium, dass die es auch später weiter den zukünftigen Generationen weitergeben können. Er ertrug Demütigung und Ablehnung durch die Menschen. Er ertrug schwere körperliche Qualen am Kreuz und unglaubliche seelische Qualen und den Abstieg in die Hölle. In allen Krisen seines Lebens hätte er den Vater einfach um 12 Legionen befreiender Engel bitten können. Doch er hat darauf verzichtet. Er bewies beispiellose Selbstlosigkeit und Unterwerfung dem Willen des Vaters. Er erfüllte den Plan des Vaters bis ins kleinste Detail. Keine einzige Sünde, weder vorsätzlich noch unabsichtlich, hatte er begangen. Und deshalb rief Jesus am Ende seines irdischen Lebens mit Recht: vollbracht! Kein anderer Mensch könnte so etwas vollbringen. Nur der Mensch Jesus hat diesen Sieg errungen. Doch Jesus wollte diesen Sieg nicht alleine genießen. Er wollte es mit allen anderen teilen. Mit uns, mit den Menschen, mit seinen Mitmenschen. Man sagt oft über manche, die schmücken sich mit fremden Federn. Aber Jesus war bereit, seinen Sieg und seine Herrlichkeit mit uns zu teilen. Freute sich denn nicht Israel über Davids Sieg über den Goliath, als wäre es ihr eigener Sieg? Schließlich kämpfte er David im Auftrag des verängstigten und zitternden Volkes und nahm ihnen in seinem Sieg ihre Schande. Auch wenn wir meinen, über unser Leben nicht mit Recht sagen zu können, vollbracht, so können wir doch durch Reue und Glaube an seinem vollbracht teilhaben. Und der Apostel Paulus schreibt: denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich war, wurde er doch um euretwillen arm, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und genauso wurde der Verbrecher, der wahrscheinlich nie einen Tag gerecht gelebt hat, nur in wenigen Stunden vor seinem Tod seine Sünden bereute und Jesu Worte hörte: heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Er war in vollkommener Herrlichkeit Christi aufgenommen. dem ehemaligen Übeltäter wurde die Gerechtigkeit gegeben, Gelegenheit gegeben, sich an Gottes Gnade zu erfreuen, und zwar nicht nur irgendwo in einer bescheidenen Ecke des Paradieses, sondern anstelle von Jesus Christus. Dazu wahrscheinlich noch als tapferer Held. Das vollkommene Leben Christi ist ein großartiges Vorbild für uns. Wir haben einen, an dem wir unser Leben messen können. Es wurde vollbracht, die Verherrlichung der Schrift. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und um zu erfüllen, was in der Schrift vorhergesagt wurde, sagte er: Ich habe Durst. Johannes zeigt, dass alles, was auf Golgatha geschehen ist, die Wahrheit der Schrift bestätigte. Alle prophetischen Voraussagen von David, Jesaja, Daniel hinsichtlich des Leidens des Messias, die erfüllten sich vor ihren Augen. Alles erfüllte sich, bis ins kleinste Detail. Die Worte des Messias an das Volk, das Würfeln um die Kleidung, die Beisetzung im Garten des Reichen. Golgatha bestätigte die Worte des Herrn: Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Jesus sagte: Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, solange bis ihr Zweck erfüllt wurde. Es gibt kein anderes Buch auf Erden außer der Bibel, das richtig über Gott, den Himmel und den Menschen und die Erlösung und das Leben nach dem Tod lehren könnte. Es gibt kein anderes Buch, das dem geistlichen Wachstum hilft zu wachsen. Dieses Buch verdient zu Recht Liebe und Anerkennung. Und kein Buch wird so vernachlässigt und verfolgt wie die Bibel. Die Beziehung zu der Schrift war zu Zeiten Jesu eigentlich mehrdeutig. Die Sadduzäer, die demonstrierten ihre liberale Auslegung der Heiligen Schrift. Sie leugneten das Übernatürliche und leugneten darin, sie glaubten weder an Engel noch an Geister oder die Auferstehung der Toten. Und unterstrichen insbesondere den freien Willen des Menschen. Den Heiden gegenüber waren sie toleranter als die Pharisäer und waren eher bereit, zusammenzuwirken mit der Obrigkeit. Ihre Anhänger befanden sich vor allem in den oberen Gesellschaftsschichten, während die Pharisäer mehr Einfluss hatten in den unteren Schichten. Die Erfüllung von biblischen Prophezeiungen erschien den Sadduzäern eher unwahrscheinlich. Die meinten, dass es zu viel Zeit vergangen ist. Und über 300 Jahre lang schwieg der Himmel. Und der Messias war immer noch nicht gekommen. Gott kann nicht so lange warten. Die Heilige Schrift muss sich wohl in Unrecht befinden. Und dadurch spiegelten sich menschliche Vorschriften, menschliche Verständnisse. Die Pharisäer lehnten die Schrift nicht ab. Im Gegenteil, sie erkannten den gesamten Kanon als göttlich inspiriert. Allerdings hielten sie es für die Unterweisung in Heiligung nicht ausreichend. Sie entwickelten ihre eigenen Regeln der Heiligung. Sie praktizierten strenge Disziplin und wehe dem, der aus der Synagoge ausgeschlossen worden ist. Besser für einen solchen Menschen wäre es, abgebrannt oder ausgeraubt zu werden, als öffentlich verachtet. Und letztendlich führte die menschliche Heiligung zum Triumph von Menschenregeln. So wurden die Rituale für Reinigung von Tassen, Krügen, Kesseln und Bänken am wichtigsten. Und Jesus ermahnte sie: So setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft und ersetzt es durch eure Überlieferungen. Jesus verherrlichte die Heilige Schrift, indem er sie in Wort und Tat vollständig erfüllte. Für Jesus Christus war die Heilige Schrift die höchste Autorität. Er wies die Menschen stets auf die Heilige Schrift an, um Antworten auf ihre Fragen zu finden. Am Kreuz ist vollbracht unsere Rettung vor dem Sohn Gottes. Jesus spricht in Lukas Evangelium: Eine schreckliche Taufe steht mir bevor und der Gedanke daran lastet schwer auf mir, bis sie vollzogen worden ist. Schon Jesaja sprach davon: Die Strafe liegt auf ihn. Gottes Zorn gleicht einem verzehrenden Feuer. Nur ein Narr hat keine Angst vor dem Feuer. Denn das Feuer ist furchterregend. Es ist ewig und überaus schmerzhaft. Von Jesus lesen wir: Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, so machte auch er den Mund nicht auf. Darum kann ich in voller Zuversicht auf Gottes Vergebung vertrauen. Meine Sünden wurden in Jesus Christus bestraft. Spurgeon hatte mal gesagt: Gottes große Artillerie hat seine gesamte Munition verschossen, so dass kein einziges Geschoss mehr übrig ist, um auf die Erlösten abgefeuert zu werden. Jesus Christus hat vollbracht, dass die Quelle zur Reinigung der Sünder geschaffen wurde. Paulus schreibt im Hebräerbrief: Nachdem er uns durch seinen Tod und unsere Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes. Das bedeutet, dass Sünden nicht nur vergeben, sondern auch gereinigt werden müssen. Im 1. Korintherbrief zählt Paulus zusammen, wer nicht in das Reich Gottes hineinkommt. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Auch ihr gehörtet, sagte er, zu denen, aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist abgewaschen worden. Ihr gehört jetzt zum heiligen Volk Gottes. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus. Jesu Blut reinigt jeden Sündenfleck unseres Lebens, wenn wir es ernsthaft ihn darum bitten. Und auf Golgatha wurde vollbracht der Beweis der Gottesliebe zu den Sündern. Es ist entscheidend zu wissen, dass all das, was auf Golgatha geschehen ist, nicht von Gottes Pflicht, sondern von Gottes Liebe bestimmt wurde. Luther suchte in seinen Qualen einen Gott, der ihn lieben würde und den er auch genauso lieben konnte. Er fragte: Wer kann einen Gott lieben, der zornig ist, der richtet und verurteilt? Und Tag und Nacht quälte ihn diese Frage: Wer weiß, ob meine Taten dem Herrn gefallen? Um Gottes Gunst zu gewinnen, quälte er sich selbst und beichtete stundenlang. Und doch hat Gott für Luther und für uns alle einen unvergleichlichen Beweis seiner großen Liebe hinterlassen. Aber Gott bewies seine Liebe zu uns, indem Christus für uns gestorben ist, während wir noch Sünder waren. So bezeugt Gott durch die Vollendung der Tat auf Golgatha seine aufrichtige und opfernde Liebe. Jesus Christus hatte selbst verkündet diese Liebe Gottes auf Golgatha. Und der Apostel Paulus sagte, dass Gottes Liebe zu uns nicht von unserer Rechtschaffenheit abhängig sei. Zu lieben bedeutet das, sich das Leben ohne den Geliebten gar nicht mehr vorzustellen zu können. Sich ihm in Zuneigung an ihn zu binden. Liebe bedeutet nicht zu bereuen. Sich selbst den Geliebten hinzugeben und Freuden und Sorgen mit ihm zu teilen. Gott ließ es zu, dass sein Herz dort auf Golgatha gekreuzigt wurde. Denn im ganzen Universum gab es nichts und niemanden, der ihm lieber war als sein Sohn Jesus Christus. Darum darf unsere Beziehung zu Gott voller lebendiger Gefühle sein. Danken und bitten, eingestehen von Schwächen und Staunen. Mit dem Vollbracht beendete Jesus sein Leben auf dieser Erde. Er ist am Ziel. Was Jesus vom Vater aufgetragen bekommen hat, ist nun vollendet. Damit ist alles geschehen, was den Menschen auch bis heute noch Heil und Leben bringt. Die Vergebung unserer Schuld und der Friede mit Gott. Indem wir uns zu Jesus halten, steht uns die Tür zum Himmel sperrangelweit offen. Glaubst du, so hast du. Das konnte Martin Luther auf den Punkt bringen. Solch einen Glauben lädt uns, zu so einem Glauben lädt uns Karfreitag ein. Amen.